Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Heute haben wir uns ein, ich sag mal, medizinisch klingendes Thema ausgesucht, aber es geht trotzdem um Achtsamkeit natürlich. Es geht um einen kleinen Ort oder zwei kleine Orte in unserem Gehirn. Wir sprechen heute über die Amygdala. Ich habe mir das selber auch gewünscht, dieses Thema heute. Dr. Mai Höeng Nguyen hat dafür auch recherchiert und ganz viele tolle Informationen mitgebracht. Ich bin sehr gespannt. Hallo erstmal.
Hallo.
Mai Höeng ist Therapeutin, Psychologin. Ich bin Moderatorin und wir sind beide auch Autorinnen. Und ich bin auch Keynote-Speakerin und gebe auch Workshops zu all diesen Themen. Und ja, wir machen alles Mögliche, lesen also auch die ganze Zeit in unserer Freizeit. Diese Bücher beschäftigen uns mit all diesen Themen. Und ich habe halt immer wieder über die Amygdala gelesen, dass, wenn wir Angst haben, ist sie groß. Wenn wir entspannt sind und es uns gut geht, ist sie klein. Und deswegen, Mai Höeng, kam ich auf die Idee, wollen wir das nicht mal quasi in einer Folge zusammenfassen?
Finde ich ganz wunderbar.
Dann fangen wir doch mal nochmal an. Was ist denn die Amygdala? Ich habe ja eben schon gesagt, es hat was mit Angst zu tun. Es sind so zwei kleine Orte in unserem Gehirn. Und die Amygdala wird auch Mandelkern genannt, ne?
Genau, weil sie so aussieht und sie gehört zum sogenannten limbischen System. Das ist auch ein Bereich in unserem Gehirn. Und das limbische System ist eine Art Schaltzentrale für unsere Gefühle und auch Erinnerungen. Und hier werden Emotionen verarbeitet, bewertet und auch mit Erfahrungen verknüpft. Und man kann quasi sagen, die Amygdala oder auch das limbische System, da findet die emotionale Einfärbung von Informationen statt. Und wie du schon gesagt hast, das hat auch ganz viel mit Angst zu tun. Denn die Amygdala ist maßgeblich an der Verarbeitung von Informationen beteiligt, die irgendwie mit Flucht, mit Angst und auch mit Wutreaktionen zu tun haben.
Jetzt ist ja unser Gehirn quasi, man kann es so ein bisschen ordnen nach wie alt es ist. Ne? Was bedeutet denn das? Vielleicht kannst du da auch noch mal ganz kurz drauf eingehen.
Das ist auch super spannend, wie sich das einfach über die Tausende von Jahren entwickelt hat. Ja? Man kann es einmal einordnen in quasi einen älteren Teil und einen jüngeren Teil. Und der ältere Teil des Gehirns umfasst unter anderem die Amygdala, dieses Angstzentrum, von dem wir schon gerade gesprochen haben. Und die jüngeren Teile, wie zum Beispiel der präfrontale Kortex, das ist das, was hinter unserer Stirn quasi ist, das ist entwicklungsgeschichtlich eher später entstanden. Und der präfrontale Kortex, da kann man auch sagen, der ist so ein bisschen der Regisseur, die Regisseurin des Gehirns. Ja, der ist dafür verantwortlich, wenn wir planen, entscheiden, Selbstkontrolle ausüben oder auch die Emotionen. Emotionsregulation. Und das bedeutet, dass der präfrontale Kortex auch die Aktivität der Amygdala regulieren kann.
Also um jetzt, mir fiel gerade ein Bild dazu ein. Ja, die Amygdala sagt, unter meinem Bett ist ein Monster, weil ich bin gerade in meinem dunklen Kinderzimmer alleine und da hat es geraschelt und ich bin mir sicher, da ist ein Monster unter meinem Bett. Und der präfrontale Kortex, der sagt, nein, es gibt doch gar keine Monster. Die gibt es doch nur in Filmen. Ne? So ungefähr.
Genau, das ist total bildlich und so ist es auch richtig. Also die Amygdala, die will uns eigentlich warnen. Also es ist ein Frühwarnsystem für Gefahren und sie arbeitet blitzschnell, weil es geht natürlich um potenzielle Gefahrensituationen, wo der ganze Körper sehr schnell reagieren soll und diese Reaktion wird dann vorbereitet, auch auf verschiedenen Ebenen. Also diese Kampf-Flucht-Freeze-Reaktion ist es quasi. Wir können entweder dann sagen, okay, wenn es jetzt gefährlich ist, dann kämpfen wir oder wir rennen schnell weg oder wir frieren auch ein. Und dabei koordiniert sie dann motorische, wie zum Beispiel, ja, dass wir weglaufen, Anpassungsprozesse, vegetative, also zum Beispiel die höhere Herzfrequenz oder dass die Bronchien sich ausweiten, damit wir mehr Sauerstoff aufnehmen können, schwitzen und natürlich auch hormonell. Da wird auch einiges angestoßen. Adrenalin, Cortisol wird ausgeschüttet und es ist einfach super überlebenswichtig. Und man sieht das, wenn irgendwie durch, also frühere Studien haben das gezeigt oder auch eine operative Entfernung der Amygdala, bei Personen, denen die Amygdala entfernt wurde oder Schaden zugefügt wurde, diese Menschen haben Schwierigkeiten oder können potenzielle Gefahren nicht mehr als bedrohlich wahrnehmen, was ja einfach tödlich ist.
Ja, weil wir brauchen die Amygdala, die sagt uns, wenn Gefahr droht und wegen der Amygdala gibt es uns als Spezies überhaupt noch, weil wir eben nicht über irgendwelche Klippen springen oder giftige Beeren essen oder dann doch uns verstecken, wenn irgendwie der Säbelzahntiger kommt oder. Also die Amygdala ist wichtig, weil sie uns schützt. Aber wenn wir die ganze Zeit im On sind, die ganze Zeit Angst haben, die ganze Zeit Gefahren wittern, die ganze Zeit auf der Flucht sind vor dem metaphorischen, ihr wisst es, Säbelzahntiger, ja, wenn uns alles stresst, wenn uns die WhatsApp-Nachricht von dem Typen stresst, der schon wieder nicht geantwortet hat, obwohl wir ihn schon vorgestern geschrieben haben, oder von der Frau oder von der Kollegin oder von der Chefin, oder uns stressen natürlich die Nachrichten, uns stressen vielleicht die anderen bei Instagram oder bei Facebook oder bei TikTok, ja, uns stressen die Sachen, die in der Zeitung stehen, uns stressen unsere eigenen To-Dos, uns stressen alle Sachen die ganze Zeit, ne, dann sind wir ständig im On und unsere Amygdala wächst davon.
Genau, also sie ist aktiver, da sind mehr Nervenzellen, sie ist dann auch größer und es hat natürlich auch Auswirkungen bei all diesem Stress, den du jetzt gerade, diese Stressoren, die du aufgelistet hast, das ist, kann mit körperlichen und psychischen Beschwerden natürlich auch einhergehen und die Amygdala, die arbeitet so ein bisschen quick and dirty, also die ist schnell einfach, ne? Die guckt natürlich nicht so genau hin, ja, weil wir wissen ja eigentlich, na gut, diese E-Mail, die kann uns ja nicht töten und deshalb lohnt sich das da schon hinzugucken und es gibt ja auch diesen Begriff, den Daniel Goleman, der war Autor des Buches Emotional Intelligence, der spricht auch von Amygdala Hijack, also das bezeichnet quasi diese emotionale Überreaktion auf Stress, wo die Amygdala quasi Kontrolle übernimmt und diese ganzen rationalen, überlegten Reaktionen, die Sinn machen würden, also zu wissen, naja, unterm Bett ist doch kein Monster, vom präfrontalen Kortex ausschaltet, das ist dann Amygdala Hijack und das wollen wir natürlich nicht.
Und da ich ja großer Fan der Neuroplastizität bin, also dass wir unser Gehirn wirklich mit dem formen, womit wir uns jeden Tag beschäftigen und je nach dem, wie wir unser Gehirn auch benutzen im Alltag, so ist es dann geformt. Also man weiß, dass Menschen, die eben viel Angst haben durch Stressoren oder was auch immer, wenn sie vielleicht auch natürlich in einer Situation in ihrem Leben sind gerade, wo es normal ist, viel Angst zu haben, da vergrößert sich diese Amygdala. Und wenn man explizit damit beschäftigt ist, jeden Tag regelmäßig sich zu entspannen, aus dieser Angst rauszukommen, aus diesem Amygdala-Hijack rauszukommen, dann kann sie auch schrumpfen. Also wir können sie selber intentional schrumpfen. Und dabei kann ja Achtsamkeit helfen, ne?
Ja, das ist ganz wundervoll. Und für alle, die zum ersten Mal achtsam hören, was ist eigentlich Achtsamkeit? Ja, Achtsamkeit, das ist ein Bewusstsein für all das, was in uns passiert. Also, dass wir wissen, was denke ich eigentlich gerade? Welche Gefühle habe ich gerade? Wie sind meine Körperempfindungen? Und dass ich auch wahrnehme, was passiert im Außen, im gegenwärtigen Moment. Und ich mache das auf eine Art und Weise, ohne das zu verurteilen, was ich so sehe. Und dieses immer wieder Zurückkehren in den gegenwärtigen Moment und zu beobachten, da gibt es mittlerweile ein Haufen an Studien, unter anderem, dass es wirklich zeigt, erst einmal die Achtsamkeit, die stärkt den präfrontalen Kortex, ne? Also der präfrontale Kortex ist ja die Instanz, die quasi rationale Entscheidungen macht, die Emotionen regulieren kann, Impulskontrolle, also nur weil wir was denken, dass wir etwas machen sollten, ja, aufspringen oder so, machen wir es ja nicht, ne? Und das ist Impulskontrolle. Und die Achtsamkeit reduziert auch die emotionale Reaktivität. Das bedeutet, wir reagieren nicht mehr so stark auf Stressreize oder potenzielle Gefahren, ne? Das ist, oder negative Reize. Und dein Lieblingsthema auch, die Neuroplastizität. Es gibt Studien, die eben zeigen, durch regelmäßige Achtsamkeitsmeditation, da nimmt die Dichte der grauen Substanz in der Amygdala ab. Und graue Substanz bedeutet im Grunde genommen die Nervenzellen. Ne? Also das wird kleiner, es sind weniger Nervenzellen, weil sie nicht immer so aktiv ist, die Amygdala.
Und in deiner Zusammenfassung kann man auch nochmal gut sehen, weil man könnte sich natürlich jetzt auch fragen, warum redet ihr darüber überhaupt? Also was habe ich davon? Ist doch egal, ist sie groß, ist sie klein, die Amygdala, wen interessiert's? Aber deine Aufzählung hat, finde ich, ganz gut auch nochmal gezeigt, warum. Weil, um es quasi, ne, in den Alltag zu übersetzen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, wenn ich permanent Angst habe, ne, wenn ich zum Beispiel, mit Beispielen können wir Menschen ja immer viel anfangen, wenn ich permanent Angst habe, ausgeschlossen zu werden aus meinem Kollegenkreis oder aus meinem Freundeskreis oder aus meiner Familie oder so, ne, dann lebe ich ja in permanenter Angst. Das heißt, ich nehme auch Dinge, die diese Menschen, meine Kolleginnen oder meine Familie oder wer auch immer, sagt und tut, ganz anders wahr, als wenn ich keine Angst habe. Also heißt, wenn meine Amygdala kleiner ist und ich viel für meine Entspannung tue und Achtsamkeitsmeditation zum Beispiel praktiziere oder wir haben noch ein paar andere Tools. Mein Hirn hat noch ein bisschen was anderes mitgebracht, was wir machen können, um unsere Amygdala zu schrumpfen. Dann habe ich einen größeren Spielraum, um auf das, was die anderen machen, zu reagieren. Also ich bin nicht sofort eingeschnappt, sofort sauer, sofort pumpig, sofort in Angst quasi. Das heißt, es ist, sorgt auch für einen, ich sag mal, friedlicheren Umgang mit den Menschen um uns herum, wenn wir dafür sorgen, dass unsere Amygdala nicht übergroß ist, ne? Zum Beispiel.
Ja, es gibt uns auf jeden Fall mehr Wahlmöglichkeiten und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, weil dieses Wissen um die Neuroplastizität, das ist noch nicht so alt, ja.
Ja.
Es war früher einfach ganz klar und quasi die Wahrheit, ja. Du kommst mit diesem Gehirn auf die Welt, fertig ist, ja. Also das, da kannst du nichts dran machen. Aber zu wissen, die Umwelt, die Art und Weise, wie du lebst, und das kannst du ja entscheiden, dass das eine Veränderung bewirken kann, wie unser Gehirn, wie die Strukturen ausgebildet sind. Das ist krass. Also das ist der Wahnsinn.
Ja, und das finde ich eben so faszinierend. Wir haben die Macht, einfach unser Gehirn selber zu formen, so wie Ton quasi. Wir haben ja auch schon mal in einer Folge über das Zentrieren, über Ton gesprochen. Und ich musste auch nochmal dran denken, wir haben auch eine Folge zu Achtsamkeit ist politisch. Da haben wir auch über die Amygdala gesprochen, weil je größer die Amygdala ist, desto extremere Entscheidungen treffe ich an der Wahlurne. Weil je mehr Angst ich habe, desto extremer muss ich ja wählen, weil ich ja in permanenter Angst lebe. Wenn ich jedoch meine Emotionen reguliere, gerade meine Angst auch regulieren kann, habe ich auch mehr Spielraum, kreativ zu denken, visionär zu denken, auch mal spielerisch zu denken. Vielleicht Sachen zusammenzudenken, die nicht ganz offensichtlich sind. Und deswegen eben auch dann, sage ich mal, politisch, gesellschaftlich, soziologisch, die Welt um mich herum ganz anders zu formen, als wenn ich permanent in Angst bin. Also das wollte ich nur ganz kurz nochmal, was das überhaupt soll, ne? Wozu machen wir das? Damit es uns besser geht und damit es natürlich dann auch unserer Familie besser geht, unseren Freunden und am Ende dann auch der Welt. Weil wenn wir alle irgendwie regelmäßig unsere Amygdala, ich sage mal, schrumpfen lassen würden, dann wären wir alle viel gelassener und kreativer und visionärer. Du hast noch mehr Faktoren mitgebracht, die die Amygdala verringern oder also kleiner machen.
Ja, genau. Also ein Faktor oder eine Übung ist Aufenthalt in der Natur. Je mehr wir uns in der Natur aufhalten, desto eher oder kann man beobachten, dass die Aktivität in der Amygdala auch verringert wird. Und ich habe hier eine Studie mitgebracht. 2022 erschien sie in der Molecular Psychiatry. Und in dieser Studie wurde die Gehirnaktivität von Personen nach einem einstündigen Spaziergang in einem Waldgebiet mit der Aktivität nach einem Spaziergang in einer belebten Stadtstraße verglichen. Das waren 63 gesunde Probanden, die wurden zufällig in diese zwei Gruppen, also Natur versus Stadtwalk, eingeteilt. Und vor dem Spaziergang und auch nach dem Spaziergang wurde eine FMRT-Messung durchgeführt und sie mussten so Aufgaben erledigen. Diese Aufgabe hieß Fearful Faces Task. Also die haben Gesichter gesehen. Der Gesichtsausdruck war entweder furchtsam, also so eine Person, die ganz ängstlich aussah, oder ein neutrales Gesicht. Und da wollten die halt auch ein bisschen Stress quasi induzieren, ne? Das Ergebnis zeigte, die Aktivität in der Amygdala war nach dem Naturspaziergang signifikant reduziert. Also nach 60 Minuten im Wald spazieren, während sie bei diesem Stadtspaziergang unverändert blieb. Und dieser Effekt der Aktivitätsabnahme in der Natur, der wurde auch während dieser Betrachtung furchtsamer und auch neutraler Gesichter beobachtet. Also auch wenn die sich jetzt so Gesichter angeguckt haben, die ganz ängstlich so wirken, die hatten diesen entspannten quasi, diese Wirkung immer noch, ne? Und die Erholung blieb signifikant bestehen. So dass das Ergebnis einfach nahelegt, dieser Naturkontakt, das ist wirklich eine vorbeugende Maßnahme gegen, ja, das größere Fazit wäre mentale Belastung auch, weil wenn wir natürlich Schlussfolgerungen oder was wir oft beobachten, Menschen mit psychischen Erkrankungen, bei denen, die sind häufig ängstlicher, sehr, sehr besorgt und da ist die Amygdala-Aktivität einfach höher.
Also dieses Wissen ist vielleicht wertvoll für die nächste Wochenendplanung. Einfach mal gucken, gehe ich jetzt shoppen am Samstag in die Innenstadt oder gehe ich 60 Minuten im Wald spazieren? Ganz wichtig auch übrigens, wenn wir über unsere Kinder vielleicht sprechen. Was wollen wir mit denen am Wochenende machen? Wie können wir auch die Größe deren Amygdala vielleicht in irgendeiner Weise beeinflussen? Und da ist die Studie dann vielleicht für euren Hinterkopf ganz wertvoll, weil wir hier den Beweis haben, dass wir mit unseren Entscheidungen unser Gehirn Formen. Und diese ganzen Erkenntnisse, finde ich, kann man gar nicht oft genug zusammenfassen. Ich liebe das sehr. Ich finde es total spannend, weil wir über solche Sachen oft so hinweggehen und sagen, ja, ist doch egal jetzt, was soll das schon für eine Auswirkung haben? Wenn man sich nicht so nerdy nerdsen wie wir beide Jahre damit beschäftigt, denkt man so, ja, was soll das, ist doch egal. Und deswegen denke ich so, nee, ist es eben genau nicht. Also ne, wenn wir auch über ganz viel Stress von Schülern, Schülerinnen gerade sprechen, in jedem Alter, ne, dass die Schule auch so anstrengend ist, haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht, Achtsamkeit in der Schule und so. Da finde ich, spielt das alles mit rein, dieses Wissen. Einfach mal 60 Minuten in den Wald gehen und gucken, was passiert. Also wir haben jetzt schon zusammengesammelt, was die Amygdala schrumpft, ist einmal Achtsamkeit. Also im Grunde alles, von MBSR bis ja, kleine Atemübungen, Entspannungen, Wahrnehmen, Dasein, im Jetzt sein, meditieren, dann in der Natur sein und dann hast du noch was mitgebracht.
Genau, nämlich die wahrgenommene soziale Unterstützung, also eine höhere empfundene soziale Unterstützung. Das ist also das eigene Gefühl, von anderen Menschen da Support zu erhalten. Das kann auch die Amygdala-Aktivität reduzieren. Und da habe ich eine Studie mitgebracht von Sato et al. 2020 in der Scientific Reports. Und genau diesen Zusammenhang wollten die sich angucken. Die wollten gucken, wie funktionieren die neuronalen Mechanismen, wenn Menschen das Gefühl haben, die werden auch unterstützt. Diese wahrgenommene Unterstützung ist sehr wichtig, weil es kann ja sein, dass wir ein Netzwerk um uns herum haben und Leute machen auch etwas, aber wenn wir selbst das Gefühl haben, ich bin ganz alleine, ich muss alles alleine machen, da ist keiner da, dann ist diese wahrgenommene soziale Unterstützung eben nicht so hoch, ne? Und die haben ja Fragebögen ausgeteilt, um das zu messen. Da waren dann so Items dabei wie, ich bekomme die emotionale Hilfe und die Unterstützung, die ich brauche von meiner Familie. Das hat sich dann bezogen auf Familie, Freunde oder auch andere Personen. Hier in dieser Studie waren das 51 Probanden. Und da wurde auch die neuronale Aktivität der Amygdala gemessen. Und in den Ergebnissen zeigte sich auch, ne, und das passt auch zu vorherigen Befunden, dass eine erhöhte Amygdala-Aktivität mit Angst, Depression und wahrgenommenem Stress korreliert. Und wenn man aber das Gefühl hat, man kriegt diese wahrgenommene soziale Unterstützung viel im Leben, dann war die Aktivität der Amygdala reduziert.
Und da kann man ja auch gucken, wir haben eine Folge gemacht zu Ressourcen, findet ihr alles auf deutschlandfunknova.de bei uns im Archiv, da vielleicht dann einfach das Wort Ressourcen auch eingeben, wie wir diese Ressourcen stärken können, also wie wir unsere Wahrnehmung da auch hinrichten können, weil manchmal denkt man, ich bin ganz allein. Aber die Wahrheit ist ganz anders. Die Wahrheit ist, keine Ahnung, ich habe eine Schwester, die immer für mich da ist. Oder ich habe super gute Nachbarn, die auf jeden Fall mir helfen, wenn was ist. Oder. Ne? Sei es jetzt eine Dorfgemeinschaft, sei es vielleicht im Mietshaus, Nachbarn, Nachbarinnen, sei es die Familie, was auch immer es ist. Wenn wir da unsere Wahrnehmung hinlenken und uns eben trainieren, unser Gehirn trainieren, zu gucken, was habe ich denn an Ressourcen in diesem Bereich? Und das immer wieder wahrnehmen, aufschreiben vielleicht, reflektieren, gucken, oh stimmt, der würde mir auch helfen, oh die auch. Ne? Das ist ja dann schon hilfreich für meine Amygdala, damit die kleiner wird.
Genau, unbedingt das Aufschreiben, sich bewusst werden lassen. Und dann gibt es noch einen anderen Faktor, nämlich unser Schlaf. Da haben Studien gezeigt, also eine Studie von Wanderhelm et al. 2011, dass der REM-Schlaf damit auch zusammenhängt. Der REM-Schlaf, das ist ja die Schlafphase, wo der Muskeltonus abgeflacht ist. Wir sind quasi gelähmt, weil wir uns nicht bewegen, weil wir sehr, sehr aktiv träumen. Also wenn wir träumen würden, wir rennen irgendwo hin und wir würden wirklich irgendwo hinrennen, dann wäre es ja wirklich schwierig. Und man kann in dieser Phase beobachten, dass die Augenbewegungen sehr schnell hin und her gehen. Deshalb heißt es auch REM, Rapid Eye Movement. Und in dieser Studie zeigte sich auch, REM-Schlaf wird mit einer verminderten Amygdala-Aktivität in Zusammenhang gebracht mit vorherigen emotionalen Erfahrungen. Und während des REM-Schlafs wird die funktionale Verbindung zum ventromedialen präfrontalen Kortex, der ja für die Emotionsregulation so wichtig ist, erhöht. Also einerseits sehen wir, Amygdala-Aktivität geht runter, aber auf der anderen Seite, wenn wir diese Tiefschlafphase haben, dann arbeitet auch der präfrontale Kortex wieder. Und deshalb ist es so wichtig, während des REM-Schlafs, dass wir da uns dann wirklich auch erholen können, Dinge verarbeiten können, Dinge konsolidiert werden.
Und deswegen ist überhaupt Schlafen und Schlafhygiene so wichtig. Oh, ich werde ganz müde, während du das sagst. Fällt mir gerade auf. Wir haben ja auch den Podcast hier bei Deutschlandfunk Nova über Schlafen. Da also auch unbedingt mal reinhören, weil so eine Schlafhygiene heißt ja nicht nur, natürlich nicht stundenlang TikTok-Videos oder Insta-Reels glotzen im Bett, was ich manchmal mache, zugegebenermaßen, sondern da hängt ja noch ganz viel mehr dran, was man alles machen kann, dass man abends vielleicht eher ja eine Entspannungsübung macht, eine Atemübung, schöne Musik hört, vielleicht journalt oder ein Buch liest, damit man eben nicht auf die Bildschirme guckt, damit man dann wiederum eine bessere REM-Schlafphase hat, REM-Schlafphase, damit man tiefer, besser schläft und dann eben auch die Amygdala sich erholen kann. Und du hast noch eine Studie mitgebracht, welche ganz spezielle Meditation quasi da auch noch helfen kann, weil die ja eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, nämlich einmal die Achtsamkeit und die Verbundenheit.
Ja, ich habe hier eine Studie, relativ aktuell, von Maher et al. 2025, dieses Jahr erschienen, zur liebevollen Güte-Meditation und der Amygdala. Und die liebevolle Güte-Meditation oder im Englischen Loving-Kindness-Meditation, das ist die Übung, wo wir wohlwollende Wünsche an uns selbst richten und auch Mitgefühl, ne, an uns selbst und an andere Menschen. Und durch diese, gerade dieses Senden an andere Menschen, andere Wesen, da können wir Verbundenheit schaffen. Und die haben sich in dieser Studie angeguckt, wie das mit der Aktivität in der Amygdala und dem Hippocampus zusammenhängt. Ne? Und was so spannend daran ist, ist, dass man bis dahin noch nicht so richtig genau wusste, okay, wenn man jetzt Loving-Kindness-Meditation praktiziert, was passiert denn wirklich genau in diesen tiefen Strukturen des Gehirns? Und es ist eine kleine Studie, aber auch klein, weil die so sehr spezifisch arbeitet und das natürlich sehr schwierig ist. Da kann man nicht irgendwie 100 Leute zusammentrommeln. 8 Menschen mit Epilepsie tatsächlich. Und diese Menschen aufgrund dieser Art, dieser Form der Epilepsie und auch des Schweregrades, die hatten bereits schon Elektroden im Gehirn implantiert. Ja, und die haben an dieser Studie teilgenommen und sollten nur 15 Minuten Meditation praktizieren. In den ersten 5 Minuten so ein ruhiges Sitzen. Fokus auf den Atem und dann 10 Minuten dann diese liebevolle Güte-Meditation, angeleitet per Audio. Und während sie das gemacht haben, wurde die elektrische Aktivität in der Amygdala und auch in dem Hippocampus gemessen. Und zwar ganz direkt im Gehirn, unmittelbar, was sonst so ja kaum möglich ist. Also naturalistischer geht's nicht. Man kann ja nicht einfach irgendwelchen Menschen irgendwie eine Elektrode reinschieben irgendwie so, ne? Und was sie dann gesehen haben, ist, während der Loving-Kindness-Meditation gab es einen deutlichen Anstieg der Gamma-Aktivität in beiden Hirnregionen, die sie untersucht haben. Und diese Gamma-Wellen, die werden oft mit Aufmerksamkeit, Gedächtnisfunktion und der Verarbeitung von Emotionen in Verbindung gebracht. Gleichzeitig nahm die Dauer von Beta-Oszillationen zu, die eher mit äußerer Aufmerksamkeit und auch manchmal mit ja, affektiven Störungen wie zum Beispiel Depressionen assoziiert sind. Ne? Und das bedeutet, diese Loving, also liebevolle Güte-Meditation, Loving-Kindness-Meditation, die scheint direkt die Hirnaktivität in diesen Regionen zu beeinflussen für emotionale Regulation und auch, wo halt Erinnerung wichtig ist. Ne? Gamma-Aktivität, das bedeutet ja, da werden so Netzwerke gefördert mit angenehmen Gefühlen, innerer Aufmerksamkeit. Und ja, also natürlich die Einschränkung ist, es gilt jetzt nur, diese Befunde kann man jetzt nur für diese Gruppe, das waren Epilepsie-PatientInnen, aber es ist schon Wahnsinn, was so eine kurze Meditation, dass man das so direkt beobachten kann und sehen kann. Ne?
Ja, also es gibt wirklich viel, was wir selber machen, um unser Gehirn zu formen, was wir selber machen können. Viele kleine Entscheidungen, viele große und auch ein paar Übungen. Und da lass uns mal auch über Übungen im Alltag sprechen, weil ich dachte gerade, stell dir mal vor, eine Gehmeditation, eine Stunde durch den Park, das sind ja auch 2, 3 Sachen gleichzeitig, um die Amygdala schrumpfen zu lassen, damit es einem besser geht, damit man ein harmonischeres Leben auch mit seinen Mitmenschen führt. Ich finde das ganz wunderbar. Du hast zum Beispiel auch noch als Übung mitgebracht, so eine Atemübung auch, ne?
Ja, also da muss man ja gar nicht irgendwie was ganz Großes machen, wie so zum Beispiel jetzt am Wochenende eine Stunde spazieren gehen. Das ist ganz wunderbar. Beim Alltag in diesen kleinen Situationen, wenn jetzt die E-Mail aufpoppt, kann man ja nicht rausgehen in den Wald. Da dann die Augen kurz schließen.
Ich stelle mir gerade vor, man kriegt eine stressige E-Mail, steht einfach auf und geht in den Wald, ohne irgendwas zu sagen. Das ist Sitcom-Material.
Ja, das wäre sehr revolutionär, ne? Aber die Augen schließen, ja, 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden aus. Und wenn wir das einfach 3-mal schon machen, ja, dann werden wir direkt schon einen Unterschied merken. Das beruhigt unser Nervensystem und dann können wir auch das Gefühl benennen. Ah, ich merke, da ist gerade eine richtig, richtig dolle Angst, eine Wut. Name it to tame it. Also wenn wir es benennen, dann können wir es zähmen, auch dieses Gefühl. Ne? Und ja, das ist diese Bewusstheit wieder, dieses Erkennen der Emotionen, der körperlichen Vorgänge. Und dann so zu, man kann das auch sagen, hey, hier wird gerade ein ganz altes, uraltes Programm abgespielt. Das ist wie so ein Dominoeffekt. Stressor, quick and dirty, ja, aber ich kann das benennen und kann auch einen Kurz-Bodyscan machen durch meinen Körper. Ein Bodyscan ist, wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit durch unseren Körper durchgehen und einfach beobachten, was ist da. Es kann durchaus auch unangenehme Empfindungen sein, die wir beobachten, aber auch das ist fein. Und Gehmeditation müssen wir nicht jetzt irgendwie eine Stunde machen. Wir können auch sagen, wenn ich diese Strecke von meinem Bürostuhl zur Kaffeeküche oder sowas, ja, wenn ich die zurücklege, versuche ich achtsamer, langsamer zu gehen und sammelt mal diese ganzen Schritte am Tag, wie oft ihr da hingeht und euch eine Tasse Tee oder Kaffee holt, da habt ihr auch schon einige kleine Übungseinheiten drin.
Und das Fenster aufmachen und das Gesicht in die Sonne halten, das habe ich eben gerade kurz vor dieser Aufnahme hier kurz gemacht, weil ich auch schon den ganzen Tag gearbeitet habe und dann zwischen den beiden Aufgaben, die ich jetzt hatte, quasi schien die Sonne gerade hier auf meine Seite des Fensters. Ich habe nur ganz kurz, ich glaube 4 Minuten, mein Gesicht in die Sonne gehalten und hatte schon das Gefühl, dass das ganze Nervensystem sich beruhigt hat. Wir sprechen hier auch immer wieder über das Nervensystem, ne, wie man das beruhigen kann, eben durch Atemmeditation. Aber es ist auch eine Mischung. Ne? Auf der einen Seite sagen wir immer, naja, wer Achtsamkeit praktiziert, sollte da lange dranbleiben, ne, bis man wirklich Effekte hat. Und gleichzeitig hast du eben in der Studie auch schon wieder gesagt, wenn man nur 15 Minuten oder nur 5 Minuten Achtsamkeit auf irgendeine Art und Weise praktiziert, sei es hier die liebende Güte-Meditation oder welche Meditation auch immer, merkt man auch schon was. Also auch da ist wieder beides wahr. Ne? Auf der einen Seite dranbleiben, damit man langfristige Effekte hat. Auf der anderen Seite auch die kleinen Sachen zählen.
Die kleinen, ja, wir sehen ja direkt, da ist eine andere Aktivität, andere Zentren werden aktiviert. Da tut sich direkt etwas, aber bis wirklich dann die grauen Zellen dann irgendwie abnehmen oder so, ne? Also bis man das wirklich dann messen könnte, dass man sagt, okay, die ist jetzt wirklich kleiner oder so, das dauert natürlich, ja. Und dann auch, wir haben uns heute sehr spezifisch auf die Amygdala konzentriert. Wir wissen aber natürlich alle, das ist ein Netzwerk. Ja. Auch Angst ist natürlich nochmal komplexer. Und wenn wir uns nur darauf konzentrieren, ist es ja ein bisschen auch, ne? Aber irgendwo muss man ja ansetzen, kann man auch. Da gibt es auch die Studien dafür. Aber einfach didaktisch, glaube ich, ist es ganz gut zu sagen, okay, wir gucken uns mal heute die Amygdala an.
Na, und die Amygdala, die kommuniziert ja auch eben mit meinem Körper. Weil wenn die Amygdala groß ist, produziere ich wahrscheinlich mehr Adrenalin und Cortisol, oder?
Ja, also wenn sie groß und so hyperaktiv ist, was sie ja noch ist, ne, dann ist so eine Überaktivierung und es kommt öfters zu diesem Amygdala-Hijack und dann geht es alles los, was du auch sagst, ne, Cortisol, Stress, Anspannung und so weiter und so fort.
Und dann ist es wie so eine Feedback-Schleife, wenn ich dann mehr Cortisol und Adrenalin habe, dann atme ich flach. Wenn ich flach atme, kommuniziere ich meinem Körper wieder, wir haben offenbar Stress, wir sind offenbar in einer Kampfsituation mit einem Säbelzahntiger oder irgendwie sowas. Wir müssen auf jeden Fall um unser Leben gerade bangen, weil wir eben Angst haben, weil wir flach atmen und zack, ja, ist dann die Amygdala auch wieder größer und aktiver, besser durchblutet und mehr ja, in Aktion. Also das ist, kommuniziert alles miteinander, die Gedanken, die Empfindungen, die Gefühle, das Gehirn und so weiter. Ne? Man kann auch, du als Therapeutin natürlich, seine Trigger erkennen lernen. Das ist, da sprechen wir auch schon seit Jahren drüber, das geht auch durch Achtsamkeit, ne? Indem man sich selber immer wieder beobachtet.
Sich selbst beobachten, das wirklich aufschreiben auch. Also wir sind auch MeisterInnen darin, das so zu vermeiden. Ne? Und wenn wir dann aber doch diese Muster erkennen, Trigger sind Auslöser für Stressreaktionen oder ja für Stressreaktionen oder es katapultiert uns direkt über, wir nennen das so eine Affektbrücke quasi, in die Vergangenheit, wo wir damals so eine sehr starke, unangenehme Emotion hatten, weil das eine sehr belastende Situation war. Und dann fühlen wir das so, als ob es heute so passieren würde, aber es ist nicht. Das ist eine Geschichte aus der Vergangenheit. Und wenn wir das erkennen, ja, wenn wir sagen, ach stimmt, ich hatte mal diese ganz unangenehme Situation mit Vorgesetzten und so. Und jetzt bin ich gerade auch in einer Situation, obwohl es gar nicht so ein schlimmer Vorgesetzter ist, aber einfach die Räumlichkeiten und irgendwas am Setting erinnert mich daran. Der Körper, der weiß das. Und dann ist man zack zurückkatapultiert. Aber wenn man das benennen kann, erkennen kann, dann steigt man ja schon wieder ein Stück raus.
Und dann kann man sogar eben weitergehen und eben zum Beispiel meditieren, eine Atemübung machen, in die Natur gehen, sein Gesicht in die Sonne halten, einen Baum umarmen oder, weil man dann damit umgehen kann und eine Toolbox hat, wo man sagt, okay, ich fühle mich aber nicht hilflos, dem ausgeliefert, ich muss jetzt nicht wie ein Käfer auf dem Rücken liegen und sagen, oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll, sondern ich atme ein, atme aus und überlege mir, wie es jetzt weitergehen kann. Also diese Folge war, wie gesagt, meine Idee, weil ich einfach so immer wieder in vielen verschiedenen Büchern, Podcasts, Hörbüchern und so weiter. Immer wieder ist die Amygdala Thema und ich dachte, ach komm, wir fassen das einfach mal zusammen, weil das erstens natürlich Neuroplastizität ist und mega spannend, wie ich finde, und zweitens so weitreichende Auswirkungen hat auf unser Bildungssystem, auf unser politisches System, auf unsere Gesellschaft, auf unser Miteinander. Und das ist in diesen Zeiten gerade ganz, ganz wichtig, finde ich. Und tatsächlich, ja, hier sind die Studien, vielen Dank. Wir können eben mit den großen und mit den kleinen Entscheidungen und auch mit den mittleren Entscheidungen selber unsere Amygdala formen und dann gucken, aha, welche Auswirkungen hat das auf mich, auf die Gesellschaft, auf meine Familie, auf, keine Ahnung, meinen Klassenverbund, mein Kollegium, mein Unternehmen und so weiter. Und was für eine Übung hast du uns mitgebracht heute?
Also ich habe jetzt eine Übung für einen achtsamen Spaziergang in der Natur geschrieben, ja, weil mich hat das total inspiriert, das nochmal zu lesen, wie, dass man das so unmittelbar sehen kann. Und das könnt ihr, also sucht euch da irgendwas, wo es möglichst so grün und grüner ist, ja, so richtig doll mitten in die Natur, Wald baden oder so, ja. Und dann könnt ihr das am Anfang hören, in den ersten Jahr, 3-4 Minuten oder so. Und dann, wenn dann die Übung vorbei ist, dann macht ihr die Übung selbst weiter in eurem Tempo, in der Länge. In der Studie wurde ja eine Stunde genannt, ja. Vielleicht passt das ja auch in euren Zeitplan rein.
Oh, dann bin ich sehr gespannt. Ja, dann nehmt uns in eurem Ohr, auf euren Kopfhörern oder wo auch immer wir gerade sind, einfach mit. Ich bin sehr gespannt. Dann bedanke ich mich wie immer bei euch für eure Aufmerksamkeit, dass ihr euch jetzt auch auf dieses, ja, ich sag mal, sehr medizinische Thema heute eingelassen habt. Wobei, nein, alles hängt ja mit allem zusammen. So medizinisch war es jetzt auch wieder nicht. Es wirkt vielleicht nur erstmal so. Und ja, dann freue ich mich sehr auf die Übung und sage Mahjong und bitteschön.
Dies ist eine Anleitung für einen achtsamen Spaziergang in der Natur. Du kannst diese Übung im Freien durchführen, irgendwo, wo es sehr grün ist. Nimm dir zunächst einen bewussten Moment, um deinen Körper im Stehen wahrzunehmen. Beobachte deine Atmung, wie sie ein- und ausströmt. Nimm wahr, wie sich dein Körper jetzt in diesem Moment anfühlt. Und fange nun ganz natürlich an zu gehen. Und spüre den Boden unter deinen Füßen. Beobachte, wie dein Atem ganz natürlich weiterfließt. Richte nun deine Aufmerksamkeit ganz bewusst auf deine Augen und was du sehen kannst. Schau dich um, als würdest du diesen Ort zum allerersten Mal sehen. Achte auf Formen, Farben, Licht, Schatten und Bewegungen. Was kannst du hören? Sind da Vogelstimmen? Entfernte Geräusche? Oder der Wind in den Bäumen? Du kannst immer wieder für einen Moment stehen bleiben, deine Augen schließen, wenn du magst. Und nochmal ganz bewusst lauschen. Was kannst du alles hören? Öffne die Augen behutsam und geh weiter. Atme tief durch deine Nase ein. Was kannst du riechen? Vielleicht den Geruch von Pflanzen, frischer Luft, Erde, Blüten, Bäume. Nimm alles wahr. Vielleicht bemerkst du, dass deine Gedanken während der Übung manchmal woanders hinwandern. Das ist ganz normal. Nimm es freundlich wahr und kehre, so gut es geht, wieder zu deinen Schritten und deinen Sinneswahrnehmungen zurück. Kommen wir zum Fühlen. Wie fühlt sich die Luft auf deiner Haut an? Ist es kühl, warm oder feucht? Kannst du vielleicht die Sonnenstrahlen und Wärme fühlen? Halte kurz an, wenn dich etwas besonders anspricht. Ein Baum, ein Geräusch oder ein Geruch. Und sei ganz eins mit der Natur und deiner Umwelt. Gehe so ganz achtsam weiter und genieße die Zeit. Ich wünsche dir viel Freude dabei.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.